HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute Dorothee Meyer-Karweg, Gudrun Hartmann und Martin Maria Schwarz. Ihnen werden heute lauter berühmte Namen begegnen. Jun Fosse, Julian Barnes, Bertolt Brecht, jeder auf seine Art eine Marke für sich. Und es gibt neue Hörbücher über sie bzw. zu ihren Werken. Und auch unser Kinder- und Jugendhörbuch kommt von einem relativ bekannten Autor in dieser Szene, Torben Kuhlmann. Wir starten mit dem norwegischen Schriftsteller und Dramatiker Jun Fosse. Als solcher, als Dramatiker ist er bei uns vor allem bekannt, weltweit bekannt. Mehr als 30 Theaterstücke hat er bereits veröffentlicht, aber er schreibt auch Prosa und hat sich da einiges vorgenommen. Ein Opus Magnum unter dem Titel »Der andere Name«. Und schon mit dem ersten Band von geplanten 7 stand er auf der Longlist zum Booker International Prize. Mittlerweile sind 2 Bände erschienen, beide als ungekürzte Lesung, auch mittlerweile vorliegend. Der andere Name, Heptalogie 1 und 2, Dorothee Meyer-Karweg, was erwartet uns darin?
Ja, das ist ein Werk, das ausschließlich als innerer Monolog aufgebaut ist. Also wir folgen hier den Gedanken eines Mannes, nämlich Asle. Der ist so mittelalt, Maler, ein trockener Alkoholiker, zum Katholizismus übergetreten. Und er hat seine geliebte Frau vor ein paar Jahren verloren. Er wohnt in einem kleinen Weiler, sehr einsam, sehr einfach, also mit wenigen Nachbarn. Es ist ein recht strukturiertes Leben. Einmal im Jahr, kurz vor Weihnachten, hat der Maler eine Ausstellung in einer Galerie der größeren Stadt in der Umgebung, in die er dann vor Weihnachten seine Bilder hinbringt. Es ist schon wirklich ein ziemlich einsames Leben. Da bleibt sehr viel Zeit zum Nachdenken.
Und worum geht es dann in den Gedanken des Malers Asle?
Ja, man könnte sagen, um Gott und die Welt. Also tatsächlich kreisen die Gedanken sehr oft um seine geliebte Frau, der er sehr nachtrauert. Es geht aber auch um Kindheitserlebnisse, es geht um den Glauben und um seine Malerei. Und dazu hören wir jetzt den ersten Ausschnitt, und zwar interpretiert vom Schauspieler Max von Pufendorf.
Ich habe gedacht, genau darum bin ich Maler geworden. Weil ich alle diese Bilder in mir habe. Ja, so viele Bilder, dass es eine Qual ist. Ja, immer wieder, ja fast wie Visionen. Und bei allen möglichen Gelegenheiten, und ich kann nichts daran tun. Das Einzige, was ich tun kann, ist malen. Versuchen, diese Bilder, die sich mir festgesetzt haben, wegzumalen. Sonst nichts. Sie eines um das andere wegzumalen. Indem ich genau das male, was ich gesehen habe und was sich in mir festgesetzt hat. Nein. Das habe ich so oft getan. Und dann male ich nur, was ich gesehen habe und nicht mehr als das. Und dann verdopple ich das Bild nur irgendwie und es wird ein schlechtes Gemälde. Und ich werde das Bild in mir doch nicht los, das ich wegmalen möchte. Nein. Ich muss das Bild auf eine Art und Weise malen, die das Bild, das sich in mir festgesetzt hat, dazu bringt, sich aufzulösen und zu verschwinden. Als ob es ein unsichtbarer, vergessener Teil von mir selber wäre. Von meinem einen eigenen Bild. Dem einen Bild, das ich bin und habe. Denn das ist sicher. Ich habe nur ein Bild, ein einziges Bild. Und all die anderen Bilder. Auch diejenigen, die ich sehe und die sich festsetzen und die ich nicht vergessen kann, haben etwas an sich, das dem einen Bild ähnelt, das ich in mir habe. Und zwar etwas, das man nicht sehen kann, sondern etwas, das in dem ist, was ich sehe, das dazu führt, dass es sich in mir festsetzt. Ja.
Wir erleben also diesen Maler mit dem Namen Asle und wie er das Malen, ja, so klingt es, als selbsttherapeutischen Akt praktiziert. Wird er denn die inneren Bilder durch das Malen los?
Ja, natürlich helfen sie dabei, aber vieles von seinen Gedanken kommt auch immer wieder hoch. Und oft weiß man als Hörer dann auch nicht, sind das reale Figuren, an die er sich erinnert, die er sieht, oder ist das reine Fantasie? Beispielsweise beschreibt er ein junges Paar auf einem Spielplatz und im Schnee, das sehr liebevoll miteinander umgeht. Und das erinnert an den Maler selbst und an seine Frau, aber eben Leben. Man weiß nicht, sind das Erinnerungen oder sieht er da ein anderes Paar, was ihm und seiner Frau ähnelt. Und immer wieder taucht in diesem inneren Monolog auch ein Namensvetter auf, wie er, starker Alkoholiker, den der Maler dann im Schnee findet und ihn ins Krankenhaus bringt. Und auch hier ist dann nicht so ganz klar, ist das jetzt real, was er beschreibt, oder sind das die Gedanken an sein früheres Ich und daran, dass er eben dem Tod als Alkoholiker gerade so entgangen ist.
Sie haben vorhin gesagt, Dorothee Meyer-Karwick, dass auch der Glaube eine Rolle spielt. In welcher Form?
Ja, und zwar der katholische Glaube, der ist ganz wichtig für Asle. Es sind wohl die Riten, die Gebete, die ihm sehr viel Halt geben. Es ist aber kein Kinderglaube. Also er reflektiert auch sehr stark, was die offizielle Kirche so vorgibt. Und auch dazu hören wir noch einen Ausschnitt.
Wenn also Gott dem Menschen einen freien Willen verliehen hat, hat er damit seine Allmacht aufgegeben. So muss es sein. Denn ohne freien Willen kann es keine Liebe geben. Und Gott ist Liebe. Das ist das Einzige, was im Neuen Testament über Gott gesagt wird. Und somit ist er nicht mehr der allmächtige Gott, sondern der ohnmächtige Gott. Ja, der schwache Gott. Aber es liegt viel Macht in der Schwachheit. Ja, vielleicht ist die Schwachheit selbst die Kraft. Und es ist möglich, dass Gott in seiner Schwachheit allmächtig und der Wille frei ist. Auch wenn sich das nicht denken lässt. Denn es gibt so viel, was man nicht denken kann. Zum Beispiel, dass das Universum unendlich ist. Und das Wunderliche ist, dass es trotzdem möglich ist, an die christliche Botschaft zu glauben. An die frohe Botschaft, an das Evangelium. Seltsam genug. Es geht. Man braucht nur anzufangen und schon glaubt man.
Ein weiterer Ausschnitt aus dem Hörbuch Der andere Name nach dem Roman von Jun Fosse. Wir haben Max Pufendorf jetzt schon zweimal gehört als Sprecher. Auf mich wirkt er erstmal, er hat eine relativ junge Ausstrahlung und er liest sehr sortiert mit schönen Schattierungen, die dann halt eben in seine Innenwelt gehen oder die Innenwelt transportieren.
Ja, was Sie sagen zu dem Jugendlichen, das stimmt. Vielleicht klingt er ein bisschen zu jugendlich. Also den Maler stelle ich mir schon ein bisschen älter vor. Aber darüber hinaus ist es für mich ja nahezu eine Offenbarung, diesem Max von Pufendorf zuzuhören. Er macht sich diesen Text extrem zu eigen. Also er liest ihn gar nicht, sondern er spielt ihn eigentlich. Und mit ihm sind wir dann im Kopf des Protagonisten. Also er nimmt uns da sehr gut mit in dieses Kreisen der Gedanken. Trägt das ja teilweise auch so raunend vor, aber nie langweilig, weil er so mit Tempi wechseln Lautstärke, Pausen setzen, den Text hervorragend strukturiert und richtig lebendig macht. Also da habe ich wirklich nur gestaunt und möchte dabei auch den Regisseur sehr loben. Das ist Wolfgang Koch. Der ist als Regisseur eigentlich so ein Seiteneinsteiger. Also er war erst Bankkaufmann und hat dann Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaft studiert. Aber eben die Liebe zur Literatur hat ihn immer begleitet. Und er scheint, finde ich, als Regisseur wirklich seine wahre Bestimmung gefunden zu haben. Und ich finde, Interpret und Regisseur haben die Seele dieses Werkes im tiefsten Inneren erfasst.
Und das ist ja, wenn ich alles richtig verstanden habe, Dorothee Meyer-Karwick, auch ein sehr forderndes Werk.
Ja, durchaus. Also zu Anfang war ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, ob ich mir mehr als 12 Stunden inneren Monolog antun wollte. Aber ja, dann war ich zunehmend gefesselt, auch dank der hervorragenden Interpretation. Es ist so ein tiefes Nachdenken über das Wesentliche der menschlichen Existenz und dem bin ich sehr, sehr gern gefolgt. Und dabei hilft auch, dass das Werk bei allem auch sehr warmherzig ist und auch durchaus witzige Momente hat. Also insgesamt eine wirklich große Empfehlung. Mhm.
Dorothee Meyer-Karwick, danke schön. Wir sprachen über Jun Fosse, Der andere Name, Heptalogie 1 und 2 aus dem Norwegischen, übersetzt von Hinrich Schmidt-Henkel mit dem Sprecher Max von Pufendorf, den Sie sehr herausgestrichen haben. Die Regie Wolfgang Koch, auch ihn haben Sie sehr gelobt. 2 MP3-CDs sind das, 12 Stunden, 14 Minuten Hörzeit zum Preis von knapp 25 Euro beim Verlag Hörkultur erschienen. Das Hörbuch kommt im Februar übrigens auf den 2. Platz der HR2 Hörbuch-Bestenliste. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Wir kommen zu dem britischen Autor Julian Barnes, der gehört zu den international sehr etablierten Autoren. Kürzlich ist er 75 Jahre alt geworden und kann mittlerweile auf ein sehr umfangreiches erzählerisches Werk zurückblicken. Romane wie Flauberts Papagei oder Die Geschichte der Welt in 10,5 Kapiteln haben ihm zudem auch eine große deutsche Fangemeinde unter der Leserschaft beschert. Und er schreibt weiter. Das neue Werk von Julian Barnes, dessen Lesung wir heute vorstellen, heißt »Der Mann im roten Rock«. Wer ist dieser Mann, Dorothee Meyer-Karek?
Ja, das ist ein Mann, der wirklich gelebt hat. Und zwar ist das Dr. Samuel Pozzi. Und der Mann im roten Rock, das ist ein Gemälde von John Singer Sargent, der eben diesen Samuel Pozzi gemalt hat. Und dieses Gemälde hängt normalerweise in einem Museum in Los Angeles. Barnes hat es in London gesehen, wo es als Leihgabe hing. Und das hat ihn dann zu diesem Werk animiert.
Das muss ja wiederum bedeuten, dass dieser Dr. Samuel Pozzi interessant genug ist, das Leben interessant genug ist, dass man ihm ein ganzes Buch bzw. Hörbuch widmen kann.
Ja, und ich gebe zu, ich hatte noch nie etwas von ihm gehört. Das ist aber ein großer Fehler, da es wirklich eine höchst interessante Figur ist. Es ist ein Franzose mit italienischen Vorfahren. Er war Chirurg und Gynäkologe, aber auch Freigeist, Intellektueller, auch ein Dandy, ekelhaft gut aussehend, wie es damals eine Dame nannte. Und er war auch den Damen sehr zugetan. Er verkehrte in Künstlerkreisen, war aber eben auch ein Pionier in seinem Arztberuf. Sehr interessiert an neuen Methoden, reiste in ganz Europa herum, um Neues kennenzulernen, beispielsweise was Hygiene und Operationsmethoden anging.
Und das heißt, dass jetzt hier dieser Lebenswerk dieses Mannes geschildert wird in diesem Buch?
Ja, aber nicht nur. Das Ganze beginnt schon etwas absonderlich. Wir hören Frank Arnold.
Im Juni 1885 kamen drei Franzosen in London an. Einer war ein Prinz, einer war ein Graf und der dritte war ein einfacher Bürger mit einem italienischen Familiennamen. Der Graf beschrieb den Zweck der Reise später als intellektuelle und zierende Einkaufstour.
Also da sind also drei Herren auf Einkaufstour in London. Der Prinz, das war Edmond de Polignac, der Graf, das war Robert de Montesquieu Fezensac und der dritte eben Samuel Pozzi. Und die beiden anderen tauchen auch immer wieder auf in dem Werk von Julian Barnes, da sie so für das flirrende Künstlerleben in dieser Zeit stehen. Und ich dachte bald beim Hören, Barnes schweift so ein ganz klein bisschen ab. Und ich habe dann schnell gemerkt, das Werk ist eine einzige Abschweifung. Es geht also wirklich nicht nur um Samuel Pozzi an sich, sondern mehr um die Zeit und deren Künstlerkreise. Es geht um die Belle Époque, die Blütezeit der Kunst, die ansonsten aber doch nicht so schön war, wie der Name suggeriert.
Damals jedoch war die schöne Epoche, auch dem Gefühl nach, eine Periode neurotischer, ja hysterischer nationaler Angst. Gezeichnet von politischer Instabilität, Krisen und Skandalen. In derart hyperventilierenden Zeiten wuchs sich ein Vorurteil rasch zur Paranoia aus. So konnte die bekannte Affinität zwischen historisch verfolgten Protestanten und Juden in manchen Köpfen zu einer wilden Bedrohung mutieren. 1899 veröffentlichte ein gewisser Ernest Renault »Le Péril Protestant«, dessen Zweck, wie er erklärte, darin bestand, dem Feind, dem mit dem Juden und dem Freimaurer gegen den Katholiken verbündeten Protestanten, die Maske vom Gesicht zu reißen. Niemand wusste, was noch kommen würde, denn es kam selten so, wie es hätte kommen sollen. Die preußischen Reparationsforderungen von 1871, die das Land auf Jahrzehnte hinaus hätten lähmen sollen, wurden schnell abbezahlt und kosteten Frankreich längst nicht so viel wie die Reblausplage, die den französischen Weinbau seit 1863 heimgesucht hatte.
Also das war eine durchaus chauvinistische Epoche. Und man merkt an diesem Beispiel, an diesem Hörbeispiel, Julian Barnes will wahnsinnig viel unterbringen, bis hin eben zur Reblausplage. Aber er kommt dann auch immer wieder zu diesem Samuel Pozzi zurück.
Der sich in diesem Kontext dann ja irgendwo positionieren muss. Was erfahren wir weiter über den Mann im roten Rock, über Dr. Samuel Pozzi?
Ja, wir erfahren schon viel über dessen Leben. Also gelebt hat er von 1846 bis 1918. Wir erfahren, dass er eine reiche Französin aus der Provinz geheiratet hat. Das war eine Ehe, die nicht sehr glücklich war. Er hatte viele Affären, unter anderem auch mit Sarah Bernhardt und aber auch mit vielen anderen Damen der Gesellschaft. Wir erfahren aber auch was von seiner Karriere. Also er gründete 1884 den ersten Lehrstuhl für Gynäkologie in Paris. Er wurde in die Französische Akademie der Medizin gewählt. Er organisierte 1913 das erste Transplantationssymposium in Paris. Er hat vielleicht nicht viel erfunden, war aber doch sehr interessiert an Neuem, egal aus welchem Land das Neue kam. Und das war eben auch neu. In seinem Lehrbuch über Gynäkologie steht deswegen auch, Chauvinismus ist eine Erscheinungsform der Ignoranz.
Pozzi war von Haus aus anglophil. Und das nicht nur beim Erwerb von Vorhangstoff bei Liberty's. Sein verwitweter Vater hatte eine Engländerin geheiratet, und auch sein Halbbruder Paul heiratete 1876 in Liverpool eine Engländerin, Miriam Ashcroft. In dem Jahr machte Pozzi auch seine erste Reise nach Großbritannien, um an der Konferenz der British Medical Association in Edinburgh teilzunehmen. Dort lernte er, wie erhofft, Joseph Lister kennen und machte sich, wie geplant, mit den Grundsätzen des Listerismus vertraut. Bei diesem gründlichen Verfahren, erfuhr er, durfte kein Schritt ausgelassen werden. Carbolsäure sollte die Infektion von Wunden verhindern. Die Hände wurden mit einer schwachen Phenollösung gewaschen und während der Operation wurde eine Phenollösung über dem Operationsfeld vernebelt. Die Wunden wurden nicht wie in Frankreich mit Silberdraht vernäht, oft äußerst schmerzhaft und Ursache einer Infektion, sondern mit Cutgut, das sich nach einigen Tagen auflöste. Statt Wunden relativ unbedeckt zu lassen, verwendete Lister sterile, in Phenol getränkte Verbände und Drainageschläuche aus Gummi unter der Wunde. Ob das schottische Ritual, wie Pozzi es nannte, Wirkung zeigte? Die Antwort lag in einfachen statistischen Zahlen. Wie Lister feststellte, fiel die Sterblichkeitsrate bei Amputationen, wenn sämtliche Schritte seines Verfahrens eingehalten wurden, von 50 auf 15%.
Ja, und wegen dieser Dinge übernahm Pozzi dann diese Hygieneregeln und das war durchaus neu. Damals sagten Ärzte, wir brauchen uns die Hände nicht zu waschen, ein Gentleman hat immer saubere Hände, also auch nicht vor einer Operation, das war so, wozu?
Das klingt alles sehr reich, vielfältig, facettenreich auch, was einem da in fast 9 Stunden geboten wird. Fügt sich das dann auch zu einer großen Geschichte?
Julian Barnes kommt durchaus so vom Hölzchen aufs Stöckchen. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist das eine wunderbar flirrende Tour durch diverse Aspekte dieser Belle Époque. Und das bringt schon viel Überraschendes mit sich und sehr passend eben auch der Tod des Arztes 1918. Er ist nicht im Krieg gestorben. Dieser Tod ist, sagen wir mal, spektakulär.
Das Ganze wird gelesen von Frank Arnold. Wir haben ihn schon gehört. Passionierte Hörbuchhörer werden diese Stimme kennen, auch weil wir ihn hier schon öfter vorgestellt haben, öfter über ihn gesprochen haben in der Hörbuchzeit, Dorothee Meyer-Karweg. Da haben wir Frank Arnold meistens als Sachbuchsprecher erlebt, aber eigentlich ist das ja auch ein Sachbuch. Es ist ein erzählendes Sachbuch, oder?
Ja, das ist es schon. Es ist so ein Mittelding. Also es ist typisch, dass es von einem Engländer geschrieben worden ist. Deutsche Wissenschaftler oder deutsche Autoren würden das sehr viel nüchterner wahrscheinlich schreiben. Und Frank Arnold ist ja Regisseur, Schauspieler und Dramaturg, wie gesagt, auf vielen Hörbüchern zu hören. Und er setzt hier diesem sehr flirrenden des Textes seine ruhige, souveräne Stimme entgegen. Er erdet den Text sozusagen und das finde ich in diesem Fall dann auch sehr, sehr gut. Also ein sehr guter Interpret dieses Textes ist er und das ganze Werk eben ist kein Roman, kein wissenschaftlicher Text, sondern sowas dazwischen. Das ist so ein bisschen ein vor Informationen nur so übersprudelndes intellektuelles Angebot an Neugierige, so würde ich es nennen. Über einen Intellektuellen und Europäer, der Grenzen eher hinderlich fand. Und damit ist dieses Werk auch ausdrücklich sozusagen gegen den Brexit geschrieben. Das sagt Julian Barnes, der den Brexit ganz grässlich findet.
Also es wird viel geboten und auch die Öffnung in unsere heutige Zeit ist hier enthalten in dem Buch, in dem neuen von Julian Barnes, Der Mann im roten Rock, aus dem Englischen von Gertraude Krüger übersetzt. Das Hörbuch mit dem Sprecher Frank Arnold umfasst 2 MP3-CDs, 8 Stunden 40 Minuten Hörzeit zum Preis von knapp 25 Euro beim Argon Verlag erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und jetzt kommen wir zu einem Hörbuch mit einem etwas sperrigen Titel. Brecht probt Galilei 1955-56, ein Mann, der keine Zeit mehr hat. Äußerlich eine Mischung aus Buch und Hörbuch. Also ein schwarzes Buch von 50 Seiten Umfang mit 3 innenliegenden CDs. Dorothee Meyer-Karbeck, was haben wir da genau vor uns?
Ja, das ist ein Werk von Stefan Suschke. Und zwar Bert Brecht inszenierte kurz vor seinem Tod im Sommer 1956 noch einmal das Leben des Galilei, und zwar mit dem Berliner Ensemble. Und Hans Bunge war damals Regieassistent bei Brecht und hatte die Proben auf Tonband aufgenommen. 133 Tonbänder wurden da aufgenommen und archiviert. Und der Regisseur Stefan Suschke, inzwischen ist er Schauspieldirektor am Landestheater Linz, hat daraus eine Auswahl getroffen und das dann auch kommentiert.
Das heißt, wir hören jetzt Ausschnitte aus den Proben von damals.
Ja, genau. Und das ist, finde ich, schon äußerst interessant, Bert Brecht bei der Arbeit zu erleben. Also wir hören diese Probenausschnitte und dazu dann eben immer auch begleitende Kommentare von Stefan Suschke. Es gibt dabei biografische Hinweise, die werden gelesen von Tanja Fornaro. Und dann gibt es auch ganz knapp so Angaben zur Szene, die werden vorgetragen von Julian Mehne. Wir hören da mal einen Ausschnitt.
Zweites Bild. Das große Arsenal von Venedig. Galilei überreicht den Ratsherrn sein Fernrohr als große Erfindung. Sein Geldgesuch wird bewilligt.
Das ist eine Ware. Ich will nur, schauen Sie, wenn die Bourgeoisie von einem Ware spricht, von was Verkaufbarem, so ist sie immer sehr bescheiden, demütig, ja verlegen. Nicht? Es ist ihnen schwer, an Betracht dieser an sich, erste Sache ist die wichtigste.
Ja.
Nicht wahr? Ruhm. Die zweite ist es übrigens auch eine Ware. Höchst verkauft.
Das wird zu fallen gelassen.
Ja, so. Sie sind fast, sind fast verlegen, das auszusprechen. Sie
aber die Sache nachher mit dem Kriegsschiff?
Oh, nein, das ist wichtig. Das ist, sagen Sie, als Patriot.
Ja. Exzellenz, hohe Signoria, wieder einmal bedeckt sich ein Ruhmesblatt im großen Buch der Künste mit venezianischen Schriftzeichen. Ein Gelehrter von Weltruf übergibt Ihnen und Ihnen allein hier ein höchst verkaufbares Rohr, es herzustellen und auf den Markt zu werfen, wie man sie will.
Und länger.
Länger noch.
Halten Sie auf, bitte. Halten Sie ja. Es kommt nämlich noch was.
Ja. Also ich mache mal ein Stichwort. Es herzustellen und auf den Markt zu werfen, wie man sie will. Ist es Ihnen auch?
Und ist es Ihnen
beigefallen, dass wir vermittels dieses Instruments, die im Krieg die Schiffe des Feinds volle 2 Stunden früher...
Also, dass wir vermittels dieses Instrument im Krieg...
Im Kriege, ja. Und ist es Ihnen beigefallen, dass wir vermittels dieses Instruments im Kriege die Schiffe des Feinds nach...
Jetzt ganz schön, im Kriege die Schiffe des Feinds...
Na, das ist jetzt aber mal wirklich ein tolles Fundstück, da geht es hoch her. Aber so stelle ich mir das auch bei einer Theaterprobe auch vor, unter anderem natürlich mit Bertolt Brecht.
Ja, und das Interessante ist ja, wir kennen Bertolt Brecht als Analytiker, als jemand, der eine These hat und das Stück danach konzipiert. Das ist ja auch so, aber hier erleben wir einen sehr leidenschaftlichen Brecht, einen Menschen mit so einer intuitiven Sinnlichkeit, mit Lust und Spaß an der Arbeit, der richtig mit Herzblut an die Sache geht und der auch sehr genaue Vorstellungen hat, die er manchmal so ein bisschen diktatorisch durchsetzen möchte, aber der auch mit sich reden lässt, also zumindest argumentiert. Ich finde das ungeheuer spannend, also Mäuschen bei dieser Inszenierung sein zu dürfen.
Aber auch nur ein bisschen diktatorisch. Naja, die Tonqualität, darauf müssen wir kurz zu sprechen kommen. Gut, wir haben hier ein Tondokument aus den 50er Jahren. die Qualität ist nicht berauschend, aber das ging ja auch nicht. Das war ja auch nicht dafür gedacht. Gell?
Ja, genau. Das ist nicht fürs Radio aufgenommen worden. Es war wohl eher so eine Art Gedächtnisstütze und eben Dokumentation. Die Tonqualität ist aber auch deswegen schlecht, da das Ganze mit Bändern aufgenommen wurde, die schon sehr oft gebraucht worden waren. Also Tonbänder waren in der DDR Mangelware. Sie wurden daher immer wieder überspielt und das macht sie nicht besser.
Wir erinnern uns nochmal, es ist eingebettet in ein Buch, 50 Seiten haben Sie gesagt, Dorothee Meyer-Karweg, ein Begleitbuch von Stefan Suschke. Was steht da drin?
Ja, das ist so die Dokumentation von Bertolt Brechts Leben ab dem Zeitpunkt, als er 1933 vor den Nazis erst nach Dänemark floh und dann später in die USA. Es geht dabei vor allem um die Arbeit an dem Stück Galilei, das er 1938 schrieb und das dann 1943 in Zürich uraufgeführt wurde. Und das Ganze wird in diesem Buch garniert mit vielen Fotos aus dem Theaterleben, mit Fotos von Skripten, Briefen und Notizen. Leider sind die auch nicht von allzu guter Qualität. Also das ist alles schon sehr unscharf und so nebelig, sag ich mal. Ganz zuletzt auf der dritten CD gibt es übrigens noch eine Klangcollage mit dem Titel Brecht Outtakes. Und zwar von dem Musiker und Komponisten Joachim Werner. Das ist wirklich eine lange Collage aus allen möglichen O-Tönen von Brecht und von bestimmten Inszenierungen. Auch da hören wir nochmal einen kurzen Ausschnitt.
Galileo Galilei, der Bibelzertrümmerer!
Der Erguss kommt jetzt.
Es läutet, sieht Galileo Galileis phänomenale Entdeckung. Die Erde kreist um die Sonne.
An die Nachgeborenen.
Morgen, ihr lieben Urenkel, ob ihr auf der Bühne die Papstszene, ob ihr auf der Bühne die Papstszene und das Collegium Romanum. Und das Collegium Romanum.
Ja, und dann auch noch die, ja. Und dann auch noch die, ja, und dann auch noch die Waschschüssel und dann auch noch das Wasser rausnehmen, dann auch noch den Steinboden und dann auch noch die, wollen Sie denn alles noch, wenn Sie noch einen Rangsteck haben, dann müssen Sie Theologie lehren.
Also das hat es wirklich in sich, dieses Hörbuch Brecht probt Galilei 1955-56, ein Mann, der keine Zeit mehr hat. Das alles sind Originaltonaufnahmen, ausgewählt und kommentiert von Stefan Suschke. Die Zwischenkommentare werden gesprochen von Tanja von Naro und Julian Mehne. Drei CDs umfasst dieses Hörbuch, 2,5 Stunden Hörzeit und zum Preis von 25 € plus Buch oder inklusive Buch ist dieses Werk bei Speak Low erschienen. Das Hörbuch kam im Januar und kommt auch nochmal im Februar auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweg, für die Vorstellung dieses Raritätenstücks. In der Hörbuchzeit in HR2 Kultur kommen wir jetzt zu unserer Rubrik in eigener Sache und da zu einem Kinderhörspiel, und zwar dem Kinderhörspiel Einstein von Torben Kuhlmann. Torben Kuhlmann studierte Illustration und Kommunikationsdesign mit dem Schwerpunkt Buchillustration. Im Juni 2012 schloss er sein Studium mit dem Kinderbuch Lindberg, die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus, ab. Es war Kuhlmanns erstes Bilderbuch und wurde gleich ein Bestseller. Es folgten weitere Bilderbücher mit Abenteuern einer Maus. Wir haben hier in HR2 ausführlich darüber berichtet. Denn im Hessischen Rundfunk wurden die Bilderbücher als Hörspiele inszeniert. Das Besondere dieser Reihe, alle Rollen des Hörspiels werden von einer Person gesprochen, nämlich vom Komiker und Schauspieler Bastian Pastewka. Ins Studio gekommen ist nun Gudrun Hartmann, Redakteurin im Kinderfunk und Bearbeiterin des Hörspiels. Gudrun, das ist ja nun das vierte Mäuseabenteuer, das Sie als Hörspiel umgesetzt haben. Nach Lindberg, der über den Atlantik flog, Armstrong, der es bis zum Mond schaffte, Edison, der ins Meer abtauchte, jetzt also Einstein, der an der Zeit dreht. Wird das nicht irgendwann mal langweilig mit den Mäusegeschichten?
Nee, eigentlich nicht, weil eben, wie Sie es sagten, immer die Orte wechseln und die Zeiten in diesem Fall jetzt auch. Und natürlich, weil wir merken, wie gut die Geschichten bei den Kindern, aber auch den Erwachsenen ankommen. Und jedes Bilderbuch, das Torben Kuhlmann vorlegt, ist ein man muss es so sagen, Meisterwerk. Man kann sich in den Bildern verlieren. Und es ist natürlich auch als Bearbeiterin eine unglaublich spannende Aufgabe, diese Bilder ins Ohr zu bringen. Wenn man sich das Bilderbuch anguckt, da reißt die Maus ein Kalenderblatt ab. Wenn man die Geschichte hört, braucht man dazu einen ganzen Lauf von Worten. Und das macht mir immer unglaublich viel Spaß, diese Geschichte dann in den Kopf zu bringen. Und da hören wir mal den Ausschnitt.
Ja, jetzt ist es soweit. Ein kurzer Ruck und alle drei Zeiger standen für eine einzige winzige Sekunde gemeinsam senkrecht unter der 12. Das war der Startschuss für Bertha.
Hurra, ein neuer Tag!
Mit einem einzigen Satz sprang die Maus vom Tisch, auf dem die Taschenuhr lag, schlitterte über den Boden, kletterte an der Seitenstrebe eines Bücherregals von Brett zu Brett nach oben, bis sie sich auf der Höhe eines Wandkalenders befand. Es war ein Menschenkalender, der für jeden Tag ein einzelnes Blatt bereithielt. Auf dem obersten war mit dicker, schwarzer Schrift eine 12 aufgedruckt. Die Maus fixierte den Kalender.
Konzentrier dich, Bertie Mäuserich.
Nahm Anlauf und sprang mit einem beherzten Satz auf die Wand zu. Aus vollem Schwung griff sie nach dem obersten Blatt, zog es mit einem Ruck,
Treffer
und der Kraft ihres ganzen Körpers ratsch ab und segelte damit dem Boden entgegen.
Wieder ein Kalenderblatt weniger.
Dort landete sie sanft.
Ich sag mal Volltreffer.
Der Grund, warum Bertie so sehr dem Verlauf der Zeit entgegenfiebert und jeden Tag ein Kalenderblatt abreißt, ist, dass er vom Chäsfest in Bern gehört hat und dem fiebert er jetzt seit Wochen und Monaten entgegen und fährt dann tatsächlich eines Tages, als es soweit ist, mit dem Zug nach Bern zum Chäsfest. Nur, Riesenenttäuschung, als er da ankommt, ist die Halle leer. Kein einziger Käsekrümel ist zu finden, aber eine weitere Maus. Und da hören wir nochmal einen Ausschnitt.
Wissen Sie vielleicht, wo ich das große Käsefest finde?
Das Käsefest? Da bist du aber echt nicht zu spät dran. Das ist vorbei. Das ist gestern gewesen.
Gestern?
Es ist und bleibt mein Lieblingsfest. So viel feinen Käse findest du nur hier.
Aber ich bin doch extra von weit her angereist.
Zu spät ist zu spät. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Nein, das kann nicht sein. Ich habe jeden Tag, jede Stunde bis hierhin gezählt.
Hast wohl keine Schweizer Uhr gehabt, die gehen immer pünktlich.
Lustig.
Ach, jetzt kommst du erstmal zu mir hoch. Ich habe noch ein paar Käsereste. Und Pfote aufs Herz, ich platz gleich. Und jetzt lass mal das Gepiepse von Sie und Ihnen. Ich bin der Reto. Ist gut?
Höflich streckte Reto, die Schweizer Maus, deren Bauch tatsächlich so prall gefüllt war, dass sie fast vornüber fiel, Bertie die Pfote hin.
Bertie, freut mich.
Der schüttelte sie kurz.
So, komm, setz dich mit ins Richtli.
Dankeschön.
So. Dankbar ließ Bertie sich nieder.
Dankeschön.
Welchen Käse hättest du denn gern?
Bergkäse vielleicht?
Na, ausgerechnet der ist aus. Schau hier, da müsst ihr stecken.
Reto klopfte auf seinen Bauch. Tatsächlich sah es so aus, als ob sich dort eine ganze Käseecke ausbeulte.
Ja, dann nehme ich Gouda, bitte.
Ah, der Holländer ist auch aus. Aber Appenzellerkäse habe ich noch im Angebot.
Ja, gern. Um ehrlich zu sein, ist mir alles recht. Ich habe nämlich extra nichts gegessen und jetzt ist mir schon ganz schlecht vor Hunger.
Na dann, ein Gurde.
Reto reichte Bertie ein ganzes Eckchen Appenzeller, brach sich aber vorher noch die Hälfte ab und schnippte sie gekonnt in den Mund. Und in 0, nichts war der ganze Käse verschwunden und Reto schleckte sich genüsslich die Pfotenspitzen ab.
Das ist der leckerste Appenzeller, den ich je gegessen habe.
Da hast du die anderen Kässorten aber nicht probiert, die sich gestern hier in hohen Bergen türmten.
Ich verstehe das einfach nicht. Wie kann ich einen ganzen Tag zu spät dran sein?
Wir haben ja gerade gehört, Gudrun Hartmann, die kleine Maus, die ist zu spät gekommen. Und wie kommt jetzt aber Einstein ins Spiel?
Einstein, wissen wir ja, ist der große Theoretiker der Zeit. Und die kleine Maus ist natürlich wahnsinnig enttäuscht. Sie ist zu spät gekommen zu diesem Käsefest, hat zwar ein paar Krümelchen Käse jetzt abbekommen, aber natürlich hängt ihr der Magen und auch die Laune wirklich in den Knien. Und so schleicht sie durch die Stadt und kommt an einem Uhrmachergeschäft vorbei und geht rein und dieser Uhrmacher erzählt ihr, dass in der Stadt einstmals mal vor circa 80 Jahren ein Wissenschaftler im Berner Patentamt arbeitete, der bahnbrechende Theorien zur Zeit aufgestellt hat. Und so ist es so, dass die Maus ins Patentamt umzieht, um auf die Spur der Zeit zu kommen. Sie nimmt das als Hinweis und zieht da auf den Dachboden ein, wälzt Bücher und kommt tatsächlich drauf, sich eine Zeitmaschine bauen zu wollen, weil sie ist unbeirrt der Meinung, sie muss zu diesem Käsefest kommen.
Und es kommt ja jetzt noch was Besonderes hinzu, das haben wir auch schon hören können, das Schweizerdeutsche. Wie sind Sie damit umgegangen?
Also, ich habe das am Rechner mit einem Translator gemacht und der hat mir das Deutsche ins Schweizerdeutsch übersetzt. Nur dann war, als der Text fertig war, ging er natürlich an den Verlag Nord-Süd, der ja in der Schweiz sitzt. Und der hat festgestellt, dieses Schweizerdeutsch ist gar nicht das Berner Schweizerdeutsch. Okay. Und das musste dann auch nochmal geprüft werden. Und nicht nur geprüft, natürlich ist das auch eine Frage der Aussprache. Dann wurde alles, was schweizerdeutscher Text ist, für Herrn Pastewka vorweg eingesprochen, damit er das auch wirklich richtig rüberbringt. Also wer jetzt eine Lehrstunde in Berner Schweizerdeutsch haben möchte, der ist mit dieser CD genau richtig.
Im richtigen Berner Schweizerdeutsch schon aussprechen. Ich glaube, dass das perfekt rübergekommen. Gudrun Hartmann, vielen Dank. Wir sprachen über Torben Kullmann, Einstein mit Bastian Pastewka in allen Rollen. Dieses Hörspiel umfasst eine CD, 55 Minuten Hörzeit, ist zum Preis von 12,99 Euro bei der Hörverlag erschienen. Eine Produktion von HR2 Kultur, das haben sie uns vermittelt. Die Altersempfehlung lautet ab 5 Jahren. Das Hörspiel kam im Januar auf den 1. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche. So, das war's für heute. Es sagen Tschüss, Dorothee Meyer-Karweg, Gudrun Hartmann und Martin Maria Schwarz.